So, Sarah, die ganz, ganz große Frage ist ja heute tatsächlich, wie geht es dir?
Wieso?
Du bist ja jetzt keine Dog-Mom mehr.
Ach, stimmt. Ja, tatsächlich geht es mir besser. Ich habe gestern, als wir sie abgegeben haben, wirklich geweint.
Echt? Oh,
Ja.
krass.
Und ich weiß, das Ding ist,
Oh.
ich konnte noch nicht mal aufhören. Und vielleicht für alle zum Hintergrund, sie war jetzt 6 Tage bei uns. Also jetzt auch wirklich nicht lange.
Nee, aber man muss ja mal, also ich fand es ja schon so lustig, bevor ihr die bekommen habt, weil du bist ja eigentlich diejenige, die nicht so der Hundefan war.
Ja, das ist wieder eine Sache aus der Kategorie. Ich würde niemals.
Das war ein Gespräch, was wir tatsächlich vor, ich glaube, 4 Monaten geführt haben und du gesagt hast, du mir niemals, nee, niemals würde ich einen Hund haben wollen.
Ja, also genau, ich glaube,
Niemals.
wahrscheinlich noch um die Jahreswende, wahrscheinlich auch noch vor 8 Wochen. Naja, vor 8 Wochen vielleicht nicht, weil wir sie da schon kennengelernt haben, aber auf jeden Fall vor 4 Monaten, ja, niemals. Vielleicht einen Hund haben irgendwann so im Rentenalter, aber auf jeden Fall auch nicht hier in der Wohnung. Und auf jeden Fall auch nicht
Ja.
mit, also ich hatte halt früher auch keinen Hund oder auch keine Katze. Deswegen, ich finde das auch nicht so cool, wenn dann so viele Hundehaare überall sind und sowas. Das hat mich sehr abgeschreckt. Und ja, aber tatsächlich hat jetzt hier Stella bei uns gewohnt eine Woche.
Ich muss ja auch einfach mal sagen, ne, ihr wart ja richtige Dog Parents. Also, wir
Ja.
haben uns ja am Wochenende gesehen, da hattet ihr Stella 4 Tage.
Ja.
Und du standest vor mir und sagtest, ja. Und auf einmal war alles anders.
Ich behaupte ja jetzt auch, dass ich ungefähr weiß, wie es ist, wenn man mal ein Kind hat, tatsächlich.
Ist ja genau das Gleiche eigentlich, sagen ja viele.
Ja, ist das so?
Nein.
Ach so. Das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert, weil ich glaube nämlich, die Leute sagen es überhaupt nicht gleich.
Nee, würde ich auch sagen. Ist glaube ich gar nicht. Also ich habe ja weder noch was, who am I to judge?
Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, es hat ähnliche Parallelen. Also bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir haben sie ja nie alleine gelassen. Das heißt, wir mussten uns abstimmen, wer ist mit ihr zusammen, wer ist zu Hause, wer geht mit ihr raus. Also sie ist jetzt auch kein Hund, also sie schläft natürlich auch viel zwischendurch, aber die braucht auch schon viel Aufmerksamkeit. Also wir waren 4, 5 Mal am Tag mit ihr draußen und ja, haben sie irgendwie beschäftigt und ja, also von daher, ich hatte schon das Gefühl, dass es so ein bisschen zumindest einem eine Idee gibt, wie es ist, wenn man Kinder hat, wenn man nicht mehr frei planen kann, sondern wenn man sich eben um ein Lebewesen, in dem Fall, in unserem Fall Hund, später Baby,
Hä?
kümmern
Eigentlich müssen
muss.
sich alle Paare erstmal einen Hund holen, bevor sie ein Baby kriegen, um zu gucken, ob die das
Ja.
koordiniert kriegen. Aber es ist was dran tatsächlich. Man
Ja.
muss ja viel in Absprache sein.
Ja.
Und einen Hund erzieht man ja auch. Also ich meine, gut, Stella musstet ihr jetzt nicht erziehen, aber wenn
Nee,
man
sie ist
sich einen
schon.
eigenen Hund holt, ja gut, das machen viele Paare, erziehen ihren Hund auch nicht. Das muss man einfach auch ganz ehrlich mal so sagen.
Weiß es gar nicht so.
Aber.
Ich kenn nicht viele Leute, die wirklich einen Hund haben, tatsächlich.
Nee, aber ihr wart krasse Dog Parents. Also als wir uns jetzt am Wochenende gesehen haben, es ging ja wirklich alles um den Hund.
Sie ist aber auch richtig süß,
Ja.
muss man dazu
Wie der
sagen.
Hund im Kofferraum saß und wie der Hund mit euch Auto gefahren ist
Ja, wir haben auch tausend Bilder und Videos
und
von
wie der
ihr.
Hund hier, wo der Hund in der Wohnung geschlafen hat und wo er
Ja.
die zweite Nacht in der Wohnung geschlafen hat und wie er nachts hin und her tapert und
Ja. Es verändert auch tatsächlich voll, ja, worüber man so spricht, auch in der
ja.
Beziehung. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man auch noch einen Welpen hat, ist es ja auch noch mal anders, weil mit dem musst du ja auch tatsächlich nachts aufstehen und rausgehen.
Echt?
Ja, damit er
Wirklich?
oder sie dann ihr sein Geschäft machen kann. Ja, du
Du
stehst dann
musst
nachts
mitten in der
auf.
Nacht aufstehen?
Ja. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich auch noch mal vielleicht so ein bisschen ähnlicher.
Ja, fast wie stillen.
Ja. Nee, ich glaube tatsächlich, ich frage mal unsere Nachbarn, weil die haben ja beides Kind und Hund, wo so die größten Unterschiede sind.
Ah ja.
Tatsächlich.
Ja, mach mal.
Das würde mich interessieren. Ich glaube schon, natürlich ist es komplett anders, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es einem eine Idee gibt, wie es dann sein könnte. Ich glaube, ein Baby braucht natürlich noch mal viel mehr Aufmerksamkeit und einen Hund kannst du ja eigentlich auch ein paar Stunden alleine lassen. Das
Ja.
machen die Besitzer auch, haben wir jetzt einfach nicht gemacht.
Kannst halt auch vom Supermarkt anleihen, kannst du dein Kind nicht, wenn es nervt.
Ja. Ja.
Ja. Aber krass, ey. Also, dass dir das so nahe gegangen ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Naja, Patrick hat es ja so ein bisschen prophezeit.
Genau, wir hatten ja eigentlich beide die ähnliche Prophezeiung, ja.
Ja.
Dass ich dann unbedingt einen Hund will und er, der ja eigentlich immer einen Hund wollte, erstmal gar nicht so. Aber eigentlich sind wir uns da beide einig, dass es erstmal überhaupt nicht ansteht. Weil es wirklich ja einfach viel, ja, es ist eine große, also eine riesengroße Bereicherung. Gleichzeitig aber auch wirklich einfach viel Arbeit und viel Aufmerksamkeit, die da reingeht. Und wir sind auch beides nicht Leute, die dann den Hund den ganzen Tag alleine lassen würden oder so.
Ja, ja, ist viel Planung, ne?
Ja.
Das war eigentlich direkt bei deinem Thema.
Achso. Also einen Hund wird es erstmal nicht geben. Und wahrscheinlich nicht die nächsten Jahre, dann wahrscheinlich einfach Kinder, ja, irgendwann.
Von einem Hund.
Genau, und auch nicht gleichzeitig, weil das ist auch tatsächlich, also ich habe da wirklich Respekt vor den Leuten, die Hund haben, Kind haben und dann teilweise auch noch in der Wohnung sind. Weil wenn du einen Garten hast, ist ja auch nochmal ganz anders. Also unsere Nachbarn haben auch einen großen Garten, die lassen dann Stella auch morgens einfach raus und können irgendwie mit den Kindern frühstücken und so weiter. Aber Patrick ist halt jeden Morgen um 6:30 aufgestanden, um 7 mit ihr raus. Und wenn du dann noch gleichzeitig 2 Kinder hast, die du irgendwie fertig machst und dem Frühstück gibst und alles, also ja, einfach wirklich nochmal größeren Respekt vor Menschen, die Hunde haben und auch die Kinder und einen Hund haben oder Hunde sogar.
Wobei ich auch echt sagen muss, also ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, wo ich mir denke, ja, also ich glaube, ein Hund kann es schon auch gut haben in der Wohnung, aber ich, für mich persönlich gehören Hunde überhaupt nicht in Haushalte in der Wohnung. So, ich finde, ein Hund braucht doch eigentlich dieses nach draußen gehen können, oder? Ich sage das jetzt so echt, ich merke so, ne, mit allen Folgen, die wir schon einfach hier im Podcast gemacht haben und was für Dinge ich schon alles so rausgehauen habe, und dann sitze ich manchmal da und denke so, scheiße, eigentlich hat sich das jetzt schon ein bisschen verändert und dann muss man das ja nicht nur vor sich selber teilweise eingestehen,
sondern auch noch
öffentlich jetzt. Öffentlich. Also wir machen ja Meinungen auch öffentlich und Prozesse hier.
Ja. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ich kenne mich auch mit Hunden nicht aus und ich kenne auch nicht viele Rassen, ist, dass es sehr rassenspezifisch ist, wie sie sind. Okay. Es gibt ja zum Beispiel auch Jagdhunde. Ich glaube, die sollten auch eigentlich auf keinen Fall in der Wohnung sein, so wie ich das verstehe. Die brauchen auch sehr viel Auslauf und die haben auch sehr viel Energie. Aber ich glaube, es gibt schon Hunde, gerade so kleinere Hunde, die das vielleicht gar nicht so sehr brauchen. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, also ja, das ist wirklich auch so wenig Halbwissen. Ich glaube, für Stella sie ist ein Retriever, also auch ein großer Hund und genau auch ein aktiver Hund. Und mit ihr kannst du in der Wohnung sein, haben wir gemacht, aber wirklich nur, wenn du mit ihr 4-5 Mal am Tag rausgehst. Das ist meine Meinung, ja.
Ja, und damit würde ich sagen,
herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1.
Ja, das finde ich gut, das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Wupp, wupp. Denn am Ende des Tages
gibt es keinen Ersatz für Glitzer.
Kommt ein Jingle? Herzlich willkommen zu Deutschlands Number One Dog Podcast.
Ja. Wir sind heute spät. Herzlich willkommen zu Kein Ersatz für Glitzer. Ja, es sind schon 8 Minuten. Lassen wir es dann laufen oder machen wir?
Ja, ich wollte jetzt einen Dog Podcast machen.
Dann gibt es erst jetzt das Intro. Ja. Sind wir heute mal ganz wild.
Herzlich willkommen. An dieser Stelle teasern wir schon mal unseren ersten Hunde-Podcast an. Deutschlands Hunde-Podcast Nummer 1.
Wir wollen die Leute noch nicht verwirren. Wir haben doch jetzt erstmal die KIG Hamburg Stadttour.
Ja, genau. Also das mit dem Dog-Podcast war jetzt war ein Spaß. Aber die kleine Werbung hier an dieser Stelle. Wir haben eine KIG, also kein Ersatz für Glitzer, Stadttour in Hamburg, die ihr buchen könnt bei uns. Wir nehmen euch mit zu allen geilen Spots, also zu den richtig geilen Secret-Spots. Zu geilen Naturspots. Ihr könnt Extras buchen. Also es gibt richtig geile Extras on top, die ihr machen könnt. Zum Beispiel Breathwork, Strandausflug, Ecstatic Dance. Meldet euch einfach. Wir machen so richtig geile individuelle Pakete. Also wenn du Bock hast, nach Hamburg zu kommen, alleine, mit einer Freundin, mit einem Freund, mit deinem Partner, Partnerin, mit Familie, Tante, Onkel, Oma, Opa, scheißegal, wir machen das mit dir.
Ich finde, Birte sollte eigentlich, hätte ins Marketing gesollt. Sales und Marketing wäre so richtig deins gewesen.
Ja.
Oder ist es ja auch einfach. gewesen, sondern ist es ja auch.
Ja, ich kann, ja, I don't know.
Ich muss aber eigentlich, bevor wir loslegen, muss ich eine Sache klarstellen. Wir haben es gestern in den Stories geteilt. Ich habe letzte Woche gesagt,
ein richtiger Fail war das,
dass St. Peter-Ording nicht im Wattenmeer liegt. Es liegt tatsächlich mitten im Wattenmeer und man kann auch Wattwanderungen machen. Ja, also da ziehe ich es einfach zurück. Ich hatte keine Ahnung. Ich sollte, glaube ich, öfter, ich habe ja schon gemerkt, ich habe keine Ahnung, einfach auch nicht mehr weiterreden. Das möchte ich mir tatsächlich vornehmen, weil ich habe schon gemerkt, ich habe keine Ahnung, warum reden wir überhaupt über das Thema. Wir hatten beide nicht viel, also ich hatte noch weniger Ahnung als du gefühlt.
Aber du hast es vehement, du hast ja wirklich gesagt, das liegt nicht im, also wirklich.
Weil ich dachte, dass es da kein Watt gibt, weil ich war da ja und ich habe auch schon mal Wattwanderungen gemacht und dann, für mich sind das zwei unterschiedliche Sachen. Also da, wo ich war in SPO.
Ja. St. Peter-Ording.
St. Peter-Ording.
Ja.
Für alle, die. Genau, wusste ich auch nicht, SPO, hat auch ein bisschen gedauert, als ich hier in Hamburg war irgendwann. Ich so, wovon reden die SPO, was soll das sein?
Allgemeinwissen, ey.
Hier in Hamburg ist das Allgemeinwissen, ja.
Ja.
Sonst glaube ich ähnlich. Aber genau, es liegt mitten im Wattenmeer und das möchte ich mir tatsächlich vornehmen, dann einfach zu sagen, ich weiß es nicht, wir gucken es nach. Ich rede einfach nicht weiter darüber. Das ist so ein Learning, das ich auf jeden Fall mitnehme aus der Folge und aus diesem SPO liegt mitten im Wattenmeer-Thema.
Weißt du, wo ich das immer mache mit so, dass ich wirklich überzeugt von etwas bin, obwohl ich keine Ahnung habe?
Ja.
Ist bei Wegen. Also wenn wir irgendwo hingehen mit mehreren Leuten und irgendwer sagt, oh, müssen wir jetzt links oder rechts? Und ich dann einfach sage, es rechts, weil ich bin dann total überzeugt davon, aber im Endeffekt habe ich überhaupt keine Ahnung, einen richtig schlechten Orientierungssinn. Das merkt man mir am Anfang immer nicht an, weil ich einfach sehr überzeugend in solchen Momenten bin, weil ich dann wirklich denke, es geht jetzt hier lang. Und ich bin in der Regel falsch.
Aber du hast einen schlechten Orientierungssinn, ich überlege gerade.
Ich kann mich in Städten besser orientieren, weil ich mir immer so Punkte merke, so Cafés oder Läden oder so. Das ist für mich eine Verknüpfung, so kann ich mir Wege ganz gut merken. Mhm. Aber wenn ich das nicht habe, dann nicht so gut.
Ah, okay.
Sorry, also, nee, wirklich.
Aber es ist ja nicht so schlimm, dass wenn du, weil das haben ja Leute, da kenne ich auch ein paar, die so ins Geschäft gehen und dann eigentlich weitergehen wollen, aber dann wieder zurückgehen. Also quasi eigentlich wollen sie links gehen, kommen von rechts, aber gehen wieder nach rechts und dann so, wir wollen doch da weiter. Du gehst eine Straße lang.
Ja.
Und dann gehst du, stell dir vor, du gehst geradeaus und dann gehst du links in das Geschäft.
Ja.
Und wenn du aus dem Geschäft rausgehst, gehst du wieder zurück nach rechts.
Ja, anstatt links gehe ich in die falsche Richtung, wenn ich aus dem Geschäft rausgehe.
Ah, das ist mir noch nie aufgefallen.
Ich wäre auch neulich in ein falsches Haus reingegangen.
Ja gut, das...
Die Tür war offen.
Ja.
Ich dachte, es ist das richtige Haus.
Es war ja aber auch wirklich direkt nebenan.
Es war direkt nebenan, aber ich habe mein Fahrrad hochgeschleppt und stand vor der Wohnungstür und dachte so, irgendwie sieht es ja heute anders aus.
Irgendwas ist anders.
Irgendwas ist weird. Dann bin ich wieder rausgegangen, habe mir das Haus angeguckt und gemerkt, so, nee, das ist gar nicht das richtige Haus, in das ich wollte.
Ist ja gut, dass dir aufgefallen ist und du nicht noch in die Wohnung.
Ja. Hallo. Ich habe das tatsächlich mal in Dubai gemacht. Ich war ja vor, 8 Jahren oder so mal in Dubai. Und es war halt, wir waren so am Backpacken. Ich war mit einer Freundin da und es war nach Sri Lanka und dann sind wir nach Dubai und waren halt so classy Backpacker, völlig broke, am Studieren, so, ne? So alle Stereotype einmal abgehakt und das höchste Gebäude der Welt ist ja in Dubai, das Burj Khalifa. Und es ist halt super teuer, da hochzufahren. Also
War das da schon fertig?
Ja, klar.
Okay, da haben die nochmal ein höheres gebaut oder so?
Ich glaube nicht.
Ah, okay.
Aber wenn jetzt irgendein anderes Land ein höheres Board machen, die bestimmt noch ein höheres.
Ja, ja.
Also ich glaube, das hat man verloren, das Spiel, wenn man das gewinnen will. Da wird Dubai, glaube ich, gewinnen. Auf jeden Fall konnten wir uns das nicht leisten. Es war wirklich einfach teuer. Und dann sind wir in irgendein 85 Stockwerke Gebäude rein. Und da stehen ja dann auch unten immer so, hier so die Empfangsleute, wie man das manchmal aus so Filmen auch kennt, wo wir einfach an denen vorbeimarschiert, ab in Aufzug und ich glaube, wir sind in den 86. Stock gefahren und haben dann da einfach an der Tür geklopft und gefragt, ob wir mal vom Balkon gucken können.
Und haben sie euch gelassen?
Ja, und es war halt wirklich so eine krasse Wohnung, ne? Also wirklich so eine, da haben, glaube ich, halt wirklich irgendwie so, weiß nicht, so Schweiß gewohnt oder so. Das war also richtig crazy. Und dann standen wir da oben auf dem Balkon und
Also ich würde mal schätzen, dass ein Scheich nicht in der Wohnung lebt, aber...
Ja, okay, in meinen Augen war das schon sowas.
Also ein Scheich hat dann eher so eine hat sich so eine eigene Insel da mit Sand auf.
Ja, okay, die haben vielleicht eine eigene Insel. Ja. Aber das war eine riesige Wohnung und da saßen auch so richtig viele Menschen. Also da waren bestimmt irgendwie so 15, 20 Menschen, die alle so im Wohnzimmer in so einem riesengroßen, das ist wie so eine Halle.
Ach, krass.
Und dann standen wir da auf dem Balkon und es war schon crazy.
Ich weiß das aber auch schon gar nicht,
richtig hoch.
Also ist Dubai teuer?
Ja, schon.
Okay, also mich würde mal interessieren, wie teuer da so eine Wohnung ist, weil, ja.
Also da, wo wir waren, ich meine, das ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wir waren ja damals Couchsurfen und waren auch in so einer, ja, war schon luxuriös. Also ja. Ich meine, da haben fast alle Wohnungen einfach einen Pool mit im Haus und Fitnessstudio und so, ne? Und ich glaube, der hatte uns damals erzählt, dass er so um die 3.000 Euro Miete zahlt für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass die ja keine Steuern auch zahlen und die Gehälter in der Regel ein bisschen höher sind, also aus der Perspektive ist es dann nicht so teuer.
Ja.
Ich meine, in Dubai geht's, ich glaube, mittlerweile verändert sich so ein bisschen, aber eigentlich geht's halt viel um Business.
Ja.
Business.
Yes.
Sarah, ich hab wirklich, also dadurch, dass ja gerade wieder in meinem Leben sich so unfassbar viel verändert, kann man manchmal keinem erzählen.
Ja.
Aber ich habe mal drüber nachgedacht, was die absurdesten Jobs waren, für die ich mich beworben habe oder für die ich Angebote hatte. Was waren deine?
Ich glaube, ich kann da gar nicht so viel Fun teilen wie du, aber tatsächlich hat mir bei Instagram jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob das auch passiert ist, jetzt ist gar nicht so lange her, ob ich sein Sugar Girl sein möchte.
Ey, die zahlen gut.
Für, glaube ich, 3.000 oder 5.000 Euro im Monat.
Nicht fand die Woche? Ich.
Oder sogar die Woche.
Ich glaube, die Woche.
Ja, es war wirklich absurd hoch. Ja, wahrscheinlich die Woche.
Ja.
Und ich glaube, das war so ein Angebot, wo ich sagen würde, das ist ein weirdes.
Ist wirklich weird, weirdes, ne?
Angebot. Vor allem, ich habe ja weder einen großen Account, also so, schon krass.
Ist das dann so Kaltakquise eigentlich? Ja. Von so, machen so Sugar Daddies machen Kaltakquise?
Anscheinend schon. Also
so habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber es ist ja eigentlich Kaltakquise.
Ja. Also das fand ich schon krass.
Das ist schon weird, ne? Also so ein bisschen weird ist das schon manchmal, diese Online-Welt.
Ja.
Ja.
Ich habe was auch, ist jetzt, glaube ich, nicht ein super seltsamer Job, aber schon irgendwie auch ein lustiger Job, so Verkostungen im Supermarkt.
Hast du gemacht?
Ja.
So witzig. Hattest du so verkostet? Ja, geil. Hattest du so eine Schürze dann auch an?
Nee, ich habe nicht gekocht oder so. Ich habe nur einfach so den Leuten im Supermarkt die Sachen so anbieten, ist auch irgendwie lustig.
Aber hattest du nicht so eine Schürze dann um?
Nee, ich hatte keine Schürze um. Und das ist, glaube ich, auch, ist zumindest auch irgendwie lustig.
Das ist schon ganz geil.
Und ansonsten hatte ich, glaube ich, nur so klassische.
Aber so Studentenjobs war das, oder?
Ja, genau. Ja, noch in der Schulzeit. Ich glaube, sonst hatte ich wirklich nur so klassische Nachhilfe gegeben. Dann hatte ich einen guten Werkstudentenjob. So was habe ich dann gemacht. Ja. So klassisch BWL, würde ich sagen, was man da so macht.
Ja, geil.
Wieso, was hattest du denn für...
Ich muss so lachen, weil ich hasse ja... Also wenn es eine Sache gibt, die ich ja wirklich hasse, schon immer wirklich nicht gemocht habe, hassen ist ein starkes Wort, I know.
Ja.
Aber... Es ist das ja Versicherungskram, ne? Mag ich ja einfach gar nicht. Es gab ja auch schon einige Phasen in meinem Leben, wo ich einfach nicht versichert war, weil ich einfach wirklich keine Lust hatte, mich um irgendwas zu kümmern. Macht es nicht unbedingt nach, aber ja, so, mir ist es auch einfach völlig egal. Ich glaube, ich kenne fast niemanden, dem Versicherungen so egal sind wie mir. Es ist mir einfach egal.
Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, weil du musst ja einen Versicherungsmakler anrufen, dann den mit dem die Sachen besprechen, Vertrag unterschreiben und dann ist das ja fertig. Also ich weiß, was du meinst, man muss sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, aber eigentlich ist es ja, wird da einem auch viel abgenommen, finde ich.
Ich habe schon keinen Bock auf die Versicherungsmakler.
Ja.
Weißt du, das ist so ein ganz bestimmter Schlag Menschen, die einfach überzeugt sind, davon Versicherungen zu verkaufen.
Ja. Ist ja auch gut, dass sie überzeugt davon sind. Sollte ja im Sales und altes Sales und Marketing.
Ey, ich habe
Spezialist.
Ich habe heute wieder ein Schreiben von dem bekommen und ich habe einfach nur Bahnhof verstanden. Und ich verstehe eigentlich relativ viel. Und ich verstehe einfach nicht, was die von mir wollen. Dann, die sind ja auch alle noch sehr altmodisch, also viele Versicherungen schicken ständig Briefe, wo ich mir denke, ey, ich habe keinen Bock auf eure Briefe. Anyways, also ich, Versicherungen und ich, das ist wirklich, das ist einfach kein Match. Und es kam wieder so ein Brief und ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch bei der Ergo-Versicherung als Teamleitung. Ich.
What? Wie bist du da dran gekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Das war so eine Zeit, wo ich, das war so die Zeit, glaube ich, nach der ich so richtig lost war und als es mir gerade gesundheitlich wieder besser ging und ich habe mich einfach auf alles Mögliche beworben. Und gesagt, es ist mir jetzt gerade einfach scheißegal, ich will einen Job haben. Und das war einer der Dinge, die ich mir angeschaut habe.
Und hättest du den bekommen, so als Quereinsteigerin?
Ja, ich hätte den Job tatsächlich bekommen. Aber das war einfach nicht mein Schlag Menschen. Also ich weiß nicht, warum die mir den Job gegeben hätten, weil ich habe da einfach hinten und vorne nicht reingepasst. Surprise.
Na gut, manchmal ist es ja auch, also manchmal ist es ja auch gut, dass jemand, vor allem als Teamleitung, da geht's ja, gut, wahrscheinlich solltest du schon irgendwie Ahnung haben von Versicherung, aber es geht natürlich schon noch viel irgendwie um dieses Zwischenmenschliche. Und da hast du wahrscheinlich rausgestochen bei allen Bewerbern, könnte ich mir vorstellen.
Ja, I don't
wie haben die denn bezahlt? Haben die gut bezahlt?
Nee, ich fand es echt ein bisschen mau. Ich kann dir keine Zahlen mehr sagen, aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, also Leute, das ist jetzt aber hier. Also.
Naja, vor allem, du kommst ja auch auf, ich meine, Sozialpädagogen oder ist ja eh schon, das Gehalt ist nicht so super gut.
Da war ich noch keine Sozialpädagogin.
Ach so, okay.
Da war ich noch Ethnologin.
Ah, okay.
Und Soziologin, möchte ich dazu
sagen.
Da
hast du noch nicht deine, die Teamleitungsstelle in der Jugendhilfe gehabt?
Nee.
Ach echt, und die hatten das trotzdem?
Ja.
Ach krass.
Ich hatte zu der Zeit...
Ich dachte, dass du sozusagen schon deine Teamleiterstellen hattest.
Nee. Und dann, das war auch eine Zeit, da hatte ich mich ja in Wien auch auf Jobs beworben. Und da hätte ich tatsächlich einen Job bekommen. Auch einfach geil. Weil irgendwo in meinem Lebenslauf stand noch, dass ich mal was mit Pferden gemacht habe. Und ich hätte die Pferdeabteilung im Decathlon leiten können.
Was gibt's da?
So Halfter und Sättel und Reitschuhe und Pferdedecken.
Ah, okay, sowas, ja.
Und Pferdeleckerlis.
Du, wie gesagt, im Sales sehe ich dich. Das wäre, ich glaube, du könntest alles, also verkaufen könntest du, glaube ich, alles.
Also, was ich mich da alles beworben habe, das denke ich mir wirklich manchmal.
Finde ich aber gar nicht so absurd tatsächlich, ja.
Ich finde das total absurd.
Das mit der Versicherung wäre richtig witzig gewesen. Ich fände es cool, wenn du so ein halbes Jahr durchgezogen hättest tatsächlich. Das hätte mich tatsächlich richtig interessiert. So du am Schreibtisch, der die ganze Zeit E-Mails schreiben.
Nee, ey.
Das wäre tatsächlich, das wäre interessant. Da könnte man wirklich fast so eine, also nicht wie Stromberg, also nicht ganz wie Stromberg, aber ich glaube, man hätte da wirklich so Reality-TV mit dir machen können. Das wäre, glaube ich, ziemlich witzig gewesen.
Nee, ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Aber ja, also ich muss sagen, Pferde so Sachen verkaufen oder da würde ich dich überall sehen tatsächlich, egal was es ist.
Ich kann auch Sachen verkaufen, wenn ich überzeugt davon bin. Von unserer Statue bin ich übrigens total überzeugt. Just saying. Wenn ich wirklich von Dingen, ich bin ja dann auch so ein All-or-Nothing-Typ, ne? Also wenn ich irgendeine Meinung habe, dann bin ich halt auch 100% der Meinung. Das ist halt auch das Ding, was ich eben meinte hier so mit dem Podcast. Wir machen ja mittlerweile auch diese Sachen öffentlich und ich bin dann aber auch manchmal so jemand, der dann weiter Erfahrung sammelt und merkt, oh ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch zu 100% die Meinung vertrete.
Ich glaube, dass das ja jeder hat. Also zu einem gewissen Ausmaß hat das jeder. Ich glaube, bei dir ist es so, wie sich ja dein Leben sehr schnell ändert und auch sehr radikal, so radikal und schnell ändern sich auch deine Meinung. Ich glaube, das ist es. Weil ich hatte ja auch jedes Jahr, also ja, passiert neue Dinge oder auch allein mit Stella, mit dem Hund, der jetzt hier war. Natürlich ändere ich meine Meinung. Das tut ja jeder und sollte ja auch jeder tun. Gehört ja zum Leben dazu. Und ja, gleichzeitig ist es bei dir, glaube ich, genau besonders auffällig, dass es sehr schnell und sehr radikal passiert und du dann auch sofort, wenn du deine Meinung änderst, dann auch sehr schnell alles dahingehend umsetzt. So, dann ist halt so, dann werden alle, auch so alle Türen, so alles wird dann radikal verändert. Ich glaube, das ist es auch so ein bisschen.
Ja, das ist echt so, ne?
Und aber andererseits, ich finde es natürlich sehr inspirierend, weil du eine, zeigt ja auch großen Mut, dass du mit vielen Dingen ja auch nach außen gehst. Also, weil ich würde halt noch eher vor mich hingrübeln und mal gucken. Und es ist ja auch cool, dass du ja das irgendwie dann noch umsetzt und nach außen gehst und nicht noch 100 Jahre überlegst.
Ja, ich finde das aber andererseits bei dir halt auch inspirierend, dass du dir manchmal für Dinge oder eigentlich immer für Dinge mehr Zeit lässt. Das ist ja was, was ich nicht so gut kann. Ich bin ja dann wirklich, ja, es muss jetzt sofort entschieden werden. Ich übe das ja gerade, mir mehr Zeit zu lassen für solche Dinge.
Naja, oder
und da
teilweise,
bist du halt auch eine Inspiration, auf also zu 100%.
Oder teilweise muss ja auch nichts entschieden werden. Ich glaube, du brauchst dann auch häufig eine Entscheidung. Man könnte ja auch sagen, ah, mir gefällt das gerade nicht so gut, ohne zu sagen, ich mache jetzt hier ein komplettes Ende.
Nein. Das geht nicht.
Aber das ist ja auch das, was wir beide ja gerade, ich habe es ja schon mal gesagt im Podcast öfter, Birte und ich wären die perfekte Person.
Ja, wirklich. Gestern, es war auch gestern geil, einfach beim Essen. Du bestellst Essen, ich bestell den Drink.
Ja.
Also ihr seht, es ist ein grünen Smoothie.
Grünen Smoothie.
Good morning, Vietnam. Hisa.
Und das ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du, jetzt wird es wieder ein bisschen deeper, aber kennst du diesen Spruch, die Medizin liegt häufig im Gegenteil von dem, was man eigentlich macht?
Ja.
Wenn wir ja Muster aufbrechen und bei dir ist es ja vielleicht mal zur Ruhe kommen, mal ein paar Sekunden nachdenken, bevor du auch wirklich ja radikale Entscheidungen triffst und sie dann umsetzt. Und du ja auch, darüber haben wir auch gesprochen. Also ich kenne niemanden wirklich, der energetisch und auch finanziell so viel Lehrgeld bezahlt in dem einen Jahr, wo wir uns kennen, wie du.
Und es war aber auch jetzt, es war jetzt aber auch ein krasses Jahr.
Ja, voll. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch, genau, du wolltest es auch so, aber gleichzeitig ist es ja trotzdem, kostet es ja auch Energie und genau, ja auch teilweise finanzielle Sachen, wo ich mir denke, oh krass, also schon noch Respekt dafür, weil du könntest ja auch sagen, mache ich nicht.
Das stimmt.
Ist ja auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube deswegen, wir lernen gerade voneinander, weil Birte darf eigentlich mehr Struktur und und vielleicht mehr Planung und mehr Durchdenken üben. Und ich darf üben, mehr im Flow zu sein und nicht so viel zu planen und vielleicht nicht an meinen ganzen Strukturen und Routinen so festhalten.
Das Geile ist ja tatsächlich immer, ne? Also eine Freundin von uns sagt ja immer irgendwie so, Sarah, es geht irgendwie bei dir gerade darum, einfach mal mehr im Flow zu sein. Und dann sieht man immer so deinen Gesichtsausdruck, wie alles so innerlich so, wie plane ich diesen Flow? Wer ist dieser Flow? Wie mache ich das?
Bin ich im Flow?
Wie geht das? Und dann kommt so, ja, und ich glaube, Birte bräuchte mal ein bisschen Struktur.
Ja.
Senk mich ein, wie mache ich das?
Ja, das ist wirklich spannend. Und gerade auch, also das ist, glaube ich, so ein Tipp an die Zuhörenden. Es geht ja nicht darum, alles dann das komplette Gegenteil davon zu machen, weil natürlich ist ja eine deiner größten Stärken, dieses im Flow sein, das Leben genießen, geht ja nicht darum, das komplett einzudämmen, aber zumindest vielleicht so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Und bei mir ist es genauso. Ich liebe meine Strukturen, ich liebe es, Pläne zu machen, aber da mich vielleicht ein bisschen mehr zu öffnen und dann nicht so dieses aus Angst dran festhalten, sondern ja, sich da einfach ein bisschen mehr zu erlauben, dass das einfach einen sehr, sehr weiterbringt. Und so ist es ja häufig auch eben bei vielen Verhaltensmustern ist es ja so. Einfach mal das Gegenteil machen. Und da merkt man nämlich, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, so auf einmal, wenn einer sagt, sei mal im Flow, und dann merkt man ja schon innerlich, was abgeht. So, wie geht das? Was muss ich machen? Und ich hätte gern wieder einen 10-Punkte-Plan, den ich abarbeiten kann. Gib mir einen Plan, um im Flow zu sein. Und bei dir ist es ja ähnlich. Wenn man merkt, dass man eigentlich keine Ahnung hat, wie das geht und dass man davor, weil bei mir kommen tatsächlich dann auch Ängste hoch, wenn ich keinen Plan habe, so was dann? Funktioniert dann auch irgendwie das mit meinem Business noch? So wie so 1000 Sachen, die dann hochkommen, dann merkt man, dass es vielleicht ein Thema ist, was man sich anschauen darf.
Ja, voll. Ja, und andererseits halt bei mir, ne, dass ich denke, so scheiße, so Struktur, das schränkt mich irgendwie ein, das ist irgendwie scary. Und gleichzeitig merke ich ja auch gerade, dass ich an manchen Punkten, dass es mir gut tun würde, dass ich an manchen Punkten auch einfach Lust drauf habe mittlerweile.
Ja.
Ich habe aber auch Schiss vor der Umsetzung, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und bei mir ja gerade auch ansteht, mir wieder so ein bisschen meinen eigenen Safe Space, mein eigenes Nest irgendwie aufzubauen. Da freue ich mich jetzt irgendwie echt richtig, richtig dolle drauf, weil das hat mir schon auch gefehlt im letzten Jahr. Und ich habe auch gemerkt, so mit den ganzen immer unterwegs sein, mir ist es total schwer gefallen, eine Struktur auch aufzubauen. Also an einzelnen Orten konnte ich das dann. Aber sobald ich dann woanders war, war es einfach eine andere Struktur, weil die Gegebenheiten wieder anders waren. So, in Peru hatte ich mein Fitnessstudio irgendwann, ich hatte mein Stammcafé und dann hat sich irgendwie auch so ein bisschen so eine Routine eingegroovt. Aber ich sage jetzt mal eine Routine in Anführungsstrichen, weil einfach auch klar war, okay, das ist jetzt mal so 2-3 Monate so und dann ist halt auch hier wieder alles komplett anders. Und genau so ist es ja jetzt auch.
Ja.
Und dann mache ich wieder nicht mehr wirklich Sport, weil ich mich wieder neu sortieren muss. Und das wirft halt auch alles wieder über den Haufen. Und ich glaube, bei mir wurde jetzt so viel, also wirklich so krass viel über den Haufen geworfen. Bei mir ist so viel Chaos an Punkten entstanden, dass ich jetzt so richtig Lust habe auf ein bisschen, also auf Ordnung wieder und so Rituale für mich zu finden.
Nennen wir nicht das, du möchtest nicht Struktur sein.
Rituale.
Ich sag mal Rituale, hört sich besser an.
Hört sich einfach, aber dann denke ich, oh, ich struggle damit trotzdem. Weißt du, ich laber das jetzt hier so raus und ich weiß genau, sobald ich den Rahmen habe, mir diese Rituale zu schaffen in meinem Alltag,
ja,
werde ich damit strugglen.
Dürfen wir denn die Zuhörenden einmal mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob du es schon geteilt hast, aber du hast ja vor einem Jahr gedacht, du wirst Nomadin, warst du ja auch ein Jahr lang und lässt alles hinter dir und du hast, also das ist das, was ich meine, wenn Birte radikale Entscheidungen trifft. Sie hat nicht nur die ganze Wohnung verkauft, also alle deine Sachen, das, wo man sagen würde, okay, das ist ja noch okay, aber dann ja auch dein Auto abgegeben, was eigentlich in der Scheune stand und was du ja nochmal hättest benutzen können, wenn du halt wieder in Deutschland wärst, aber du warst dir halt auch so sicher, dass du auf gar keinen Fall mehr nach Deutschland zurückkommst und hast ja alles hier aufgegeben. Und also das mit dem Auto finde ich auch so ein perfektes Beispiel dafür, dass du wirklich dann auch alle Türen zumachst, weil es hätte, und ich glaube, 2 Wochen oder einen Monat später, nachdem du es abgegeben hast, warst du in Hamburg und es war so, okay, ich suche mir jetzt hier eine Wohnung nach dem Jahr.
Es sei denn, oder erst mein
Zimmer.
Man soll klare Zeichen setzen.
Ja.
Ich finde wirklich, ich hätte keine klareren Zeichen setzen können.
Und das finde ich so spannend, auch was du gesagt hast, weil du meintest, so und da, also an dem Beispiel merke ich, dass ich an irgendwie was Höheres oder an das Universum und irgendwie das Leben, dass es einen dahin lenkt, wo man hin soll, leitet, weil du sagst da jetzt, es ist so viel passiert, dass du Lust hast auf die Routine und Lust hast, hier in Hamburg zu sein und Lust hast auf deine Freunde, die ja alle hier sind. So, weil vielen von uns war ja von Anfang an klar, so Birte, gerade sind voll viele Freunde von dir nach Hamburg gezogen. So, du kennst hier, warum kommst du nicht einfach nach Hamburg? So, es war eigentlich relativ offensichtlich, aber es war so wichtig, dass du die Erfahrung machst, weil sonst wärst du nicht hier.
Voll. Ich habe ja damals gesagt, so niemals würde ich nach Hamburg ziehen. Ich finde die Stadt scheiße.
Du hast Hamburg richtig gehatet.
Ich habe es richtig gehatet. Ich habe gesagt, niemals mache ich das.
Wieder ein Beispiel, so niemals.
Wieder ein Beispiel. Und ich glaube, ich hätte auch den Step von Lüneburg nach Hamburg nicht gemacht. Und
genau,
gleichzeitig hatte ich ja in Lüneburg, also als so diese ganze Entscheidung ja auch kam, vor 1,5 Jahren, ich möchte mein eigenes Business aufbauen. Und ich habe irgendwie innerlich diesen Drang gehabt, dass ich mich weiterentwickeln möchte und dass ich nicht da stehen bleiben möchte, wo ich bin. Und ich wusste, in Lüneburg würde ich irgendwie stehen bleiben. Ich würde weiter so als Sozialarbeiterin arbeiten. Ich habe so gemerkt, mir fehlt einfach ein bisschen die Inspiration da auch. Und deswegen war die Entscheidung relativ klar so, Lüneburg wird es nicht sein. Ich glaube, damals hätte ich wirklich diesen Step von Lüneburg nach Hamburg nicht gemacht. Und ich muss auch sagen, ich würde jeden Schritt wieder so gehen, weil ich war ja damals nach dem Abi 1,5 Jahre unterwegs und dann ja auch immer mal wieder irgendwie so kürzere Zeit, aber Reisen war immer so ein riesen Bestandteil von meinem Leben und das ist auch weiterhin so ein Teil von mir. Also ich bin niemand, der jetzt nur noch einmal im Jahr irgendwie 2 Wochen mal irgendwie einen Urlaub macht, sondern ich mag das einfach manchmal auch ein bisschen länger unterwegs zu sein. Es muss jetzt kein Jahr sein. Aber das war so ein krasses Bedürfnis in mir, das auch mal auszuprobieren, wieder länger on Tour zu sein und ich glaube, das Bedürfnis ist gerade einfach gestillt, so, das hat man ja auch manchmal, dass so ein Bedürfnis da ist und ja, dass es dann gestillt ist und zum Beispiel so dieses Lüneburg-Bedürfnis damals war für mich einfach auch der Grund, so, also warum ich nach Lüneburg gezogen bin, war einfach mal runterzukommen, also ein bisschen ein sortiertes Leben zu führen. Und damals war das Bedürfnis halt gestillt. Und jetzt steht wieder was anderes an. Und ich bin total froh, in Hamburg zu sein und mich dem geöffnet zu haben, weil ich in dem Jahr jetzt, ich habe ja überall auch immer so mal in Communities gelebt oder in Orten, wo sehr viel Community war. Und das war ja auch mit dem Grund, warum ich los bin, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr Community leben. Und dann ja im Endeffekt zu merken, eigentlich ist meine Community hier.
Ja.
So, das sind einfach meine Freunde, die ich mir, also meine Freundschaften, die ich mir aufgebaut habe, meine Herzensmenschen sind halt hier. Und mir da auch einzugestehen, okay, also ich muss jetzt den Winter vielleicht nicht so krass haten und sagen, deswegen komme ich nicht mehr nach Deutschland.
Ja, und ich glaube, es ist ja so dieses, was du ja auch ansprichst, man hat so ein Bild ja auch von sich selber, was ja auch da ist, was du ja sagst, hey, ich bin irgendwie die Birdie, die hier durch die Welt reist und mache hier irgendwie teilweise meine Lonely Wolf-Nummer. Und das ist ja also, wie du sagst, das ist ja ein Anteil von dir. Und da haben wir auch gleich mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, als ich die Fotos gesehen habe, als du, wo warst du da, in Pakistan, war das?
Ja.
Ja, so da sieht man ja, dass da irgendwie so ein Anteil in dir wach wird, so, der ja auch in dir ist. Aber es ist ja nochmal was anderes, das ab und zu mal zu machen, vielleicht für ein paar Wochen, als das als so ein Lebensstil zu haben. Und wir kennen ja auch mittlerweile einige, die jetzt nomadisch unterwegs waren eine Zeit lang, die sagen, puh, das hat auch einfach viele Nachteile. Und man ist auch teilweise dann mal alleine oder man ist an Orten, gerade auch in Peru oder in anderen Ländern, je nachdem, wo man ist, wo man dann irgendwie Magen-Darm-Probleme hat oder andere Themen. Wo es einfach, so, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, für manche ist es der Weg und manche sind auch glücklich, aber es ist nicht für jeden der Weg, weil man sieht das, glaube ich, häufig auch auf Instagram, gerade auch auf Social Media so, das ist jetzt die Lösung für alles, aber ist es ja für viele nicht. Genauso wie für die meisten ist es ja auch nicht für alle das Ziel, ein Online-Business zu haben oder, also es gibt ja so viele Dinge, die ja gerade auf Social Media einem verkauft werden und man denkt so, das ist jetzt auch meins. Und am Ende realisiert man, ah, eigentlich bin ich das gar nicht. Also so, das passiert ja ständig. Ja, also das kenne ich auch von mir. Man denkt so, ich bin jetzt hier irgendwie die Coole oder die Belesen oder die und die Person. Aber eigentlich kann ich das auch wieder ablegen, zum Teil zumindest.
Voll. Ich glaube, das ist halt so das Ding, ne? Manche Menschen haben so sehr, sehr klar für sich schon früh, was genau deren Erfüllung ist. Und ich glaube, dann ist es bei vielen Menschen einfach so, und ich würde mich da auch zum Teil zuzählen, die sagen, ich möchte irgendwie ein erfüllteres Leben führen und gehe dafür jetzt los. Und am Anfang hat man ja oft ein Bild im Kopf, so und so sieht es aus, mhm. und stellt dann fest, nee, eigentlich fühlt sich das gar nicht so an, wie ich mir das erhofft hatte. Und da, finde ich, gehört dann halt auch wirklich immer wieder so dieses Einchecken. So, fühlt sich das gerade so an, wie ich mir das erhofft hatte? Ist das jetzt eine Phase, durch die ich durchgehe, weil sie einfach gerade schwierig ist? Weil so ein Weg ja auch wirklich nicht einfach ist, das muss man auch sagen. Also ich finde, das ist ja auch mit vielen Hindernissen immer verbunden, so für sich loszugehen, ein eigenes Business aufzubauen, das kennst du ja auch. Und ja, immer wieder zu sagen, okay, vielleicht darf ich nochmal die Richtung verändern. Vielleicht kann ich die und die Idee nochmal loslassen. Vielleicht geht es gerade nicht um Online, also in meinem Fall, ja, vielleicht geht es wirklich nicht um Online-Business. Ja, das
ist halt ja, es ist echt nicht einfach, sich, glaube ich, auch die Geschichte, die man sich ja auch über sich selbst dann erzählt, ne? So, hey, ich habe zum Beispiel auch im letzten Jahr ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe seit einem Jahr, seitdem ich gekündigt, nee, nicht ganz ein Jahr, aber jetzt 10 Monate, ein halbes Jahr, seitdem ich gekündigt habe, habe ich halt auch angefangen, so sehr viele alte Klamotten und hier Bücher zu weißt, dass ihr alles, ich ständig irgendwelche Sachen
verkauft. Du hast schon so viel verkauft, dass ja Patrick irgendwann meinte, verkaufst du jetzt auch die Kleiderschrank? Ja,
bald ist nichts mehr in der Wohnung. Aber es war tatsächlich so voll der Prozess, weil ich hatte zum Beispiel noch so meine Kostüme und Hosenanzüge von meiner Zeit in der Beratung.
Ach, die hattest du bis neulich noch?
Bis ich gekündigt habe in meinem letzten Job, ja.
Musstest du das dann mal anziehen?
Nee, aber ich dachte, wenn oder führen, das sind ja dann auch also wirklich hochwertige Kleidung und dann für ein Vorstellungsgespräch oder wer weiß, was ich mal mache. Aber da war es zum Beispiel für mich wichtig, die Tür zuzumachen, habe ich damit erst angefangen, das zu verkaufen. So, hey, das ist ja auch irgendwie ein Anteil von mir, diese Karriere-Sarah da zu sagen, oh, das bin ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und dann aber auch Dinge, wie hier standen halt auch oder stehen auch immer noch sehr viele Bücher. Das ist auch so, ich finde es dann toll, wenn Leute in die Wohnung kommen und dann viele Bücher sehen. Ich hab, und ne, und dann fragen, hey, liest du irgendwie viel? Das sind ja auch so Anteile. Ist ja auch cool, wenn Leute sagen, hey, ich finde es schön, viele Bücher zu haben. Aber für mich war das so, ich habe mich damit so sehr identifiziert. Also habe ich irgendwie die Hälfte oder Dreiviertel der Bücher, die hier standen, verkauft oder auch eben gespendet. Und das sind dann echt so viele Prozesse, wo man merkt, wo halte ich eigentlich an Dingen fest, weil ich sie wirklich möchte? Oder wo halte ich dran fest, weil ich denke, ich bin jetzt cool oder es ist so eine Version von mir, die ich gerne hätte?
Ja. Ja, verstehe ich. Aber Bücherregale, das sind schon auch Sachen, mit denen sich Leute krass identifizieren.
Ja, es ist ja auch sehr persönlich. Also ich finde, wenn ich in Wohnung gehe, gucke ich mir auch immer noch sehr gerne Bücher an. Und was lesen die Leute und ja, was haben sie im Bücherregal stehen? Das erzählt auch schon sehr viel oder kann sehr viel über eine Person erzählen, finde ich.
Ja, kann es aber auch viel, viel interpretieren.
Das stimmt.
Weil man weiß ja nicht, was die Leute mit den Büchern am Ende des Tages machen.
Ob sie dann wirklich gelesen also, sind, ja. Oder, ja. Ich habe auch, letztens habe ich jetzt so viele Festival-Outfits, die ich früher hatte. So ganz coole High-Waist-Hosen.
Hast du?
Ja, habe ich jetzt auch, so verkaufe ich jetzt auch alles langsam, ja. Weil ich es dann eh nicht mehr trage, aber man hat so einen Kleiderschrank, weil so dieser Anteil, diese coole Sarah, die mit Glitzer im Gesicht über Festivals, so Festivalnächte durchtanzt hat, das ist so, das fand ich cool, diesen Anteil zu leben damals.
Ja. Ja.
Und das dann irgendwie loszulassen, so ein bisschen wie jetzt bei dir mit, hey, ich dachte, ich bin jetzt die Nomadin, ich dachte, ich bin irgendwie die coole Festival-Sarah. Nee, so eigentlich hätte ich gerne irgendwie ein Haus auf dem Land und will mein eigenes Gemüse anbauen.
Und mein Hundi. Ja. Aber ich finde also, wenn man jetzt so Sachen aussortiert dann, ne, was ich dann manchmal mache, ist, dass ich einfach eine Sache zum Beispiel behalte. So als Erinnerung, wo ich dann sage, okay, ich kann diesen Anteil loslassen, aber eine Erinnerung behalte ich davon noch.
Da bin ich tatsächlich immer sehr, bin ich relativ freudig. Ja, ich habe auch noch Bücher und ich habe auch noch irgendwie, es gibt, glaube ich, bei Instagram gibt es ja so ein paar Fotos und Videos in dieser bunten Regenbogen-Leggings, ja. Die finde ich ja auch cool. Das ist auch eigentlich ein Festival-Outfit.
Ach so.
So, das behalte ich ja. Das hat man für ein Festival gekauft.
Ach so.
Ja, wurde ich dann sehr viel drauf angesprochen.
Warum du so eine bunte Leggings hast.
Das war eine Festival-Leggings.
Geil. Ja. Aber ja, ich find schon dann auch immer, ne, im Außen aufräumen macht irgendwie Sinn.
Ja.
In solchen Phasen. Und ich muss auch sagen, also, dass ich zum Beispiel von einem Jahr alles verkauft habe, ich bereue das überhaupt nicht. Also ich habe ja dann nochmal so zwei, drei Kisten eingelagert gehabt, wirklich nicht viel, aber so ein bisschen. Ich denke mir so, irgendwie, also eigentlich könnte ich auch noch mehr weggeben. Ja, weil wir brauchen so einfach so wenig. Und ja, ich finde immer, die Leute sind alle so attached zu irgendwelchen Sachen, zu ihrem Bücherregal oder sonst was.
Zu meinem Mixer und meinem Entsafter.
Ja, aber komm, die haben praktischen, also die benutzt du halt auch jeden Tag. Die haben halt einen sehr...
Aber es war ja ein Riesenthema, damals den nicht mit nach Girona zu nehmen und nach Spanien im Winter.
Du hast ihn auch nicht mit nach Dänemark genommen.
Ja, den Mixer schon, ja. Aber dann habe ich beides hier gelassen.
Das ist beides?
Dann, ja, letztes...
Crazy, Sarah, crazy. Ganz ist, im Flow.
Man kann da, ja, man kann sich wirklich an Dinge unglaublich krass attachen.
Voll. Und das macht halt einfach keinen Sinn.
Nee.
Also ich meine, ich merke auch manchmal, an was ich so attached bin. Und es macht wirklich einfach keinen Sinn, weil am Ende des Tages ist es halt egal.
Das stimmt. Und gleichzeitig hatte das mit meinem Therapeuten tatsächlich so diese, wir hatten das zum Thema Akzeptanz. Aber dazu Non-Attachment passt es auch oder dieses Vertrauen und Loslassen. Du kannst diesen State nicht faken.
Nee, kannst du nicht.
Das ist so ein bisschen das Thema. Du könntest die Sachen verkaufen selbst oder weggeben. Aber es ist ja so, dass, also die wahre Arbeit oder die wahre Veränderung passiert ja im Innen. Und das ist, finde ich, so das Herausforderndste an der inneren Arbeit oder grundsätzlich an dem Prozess. Du kannst ja alle Dinge tun und alles auch richtig machen. Aber so, du kannst dieses Non-Attachment oder Akzeptanz von Dingen oder Vertrauen und dieses Loslassen, das kannst du nicht faken.
Nee, kannst du nicht.
Und das ist, finde ich, die größte Herausforderung, dass es irgendwann, so, also es passiert irgendwann, aber so, also es ist dann, genau, es ist einfach ein Prozess und man kann nicht so tun, als ob.
Nee, und das kann man, glaube ich, nicht, weil das ja ein emotionaler Zustand ist.
So. Genau, denn der Energie lügt halt nicht.
Nee, und
ja.
Klar kann man kognitiv Dinge verstehen, so, ja, so und so, ne, kann ich jetzt im Flow sein, also mache ich jetzt A und B oder für mich eine so und so kann ich jetzt ein bisschen Struktur in meinen Alltag bringen. Ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages geht es ja darum, das zu fühlen.
Ja.
Und das ist halt das, was man nicht faken kann und das ist halt das, was passiert, wenn man die Schritte geht, um dahin zu kommen, wirklich den Flow oder whatever it is, zu fühlen. Und ich finde, manchmal ist halt, wenn wir jetzt so über Sachen ausmisten oder ne, Non-Attachment reden, ist ein Schritt davon, der einen unterstützt, dahin zu kommen, oder ist tatsächlich so, nachdem man durch ist und merkt so, boah, ich bin jetzt wirklich, fühl's jetzt, kann jetzt einfach weg. Aber ja, so dieses, du kannst Gefühle nicht faken.
Nee, und du kannst es nicht, ja, du kannst diesen Aha-Moment jetzt genau geistig und körperlich einfach nicht faken.
Nee.
Das ist, genau, und gleichzeitig passiert es ja auch früher oder später. Man wird ja die Erfahrung bekommen, so du bist ja das beste Beispiel, man bekommt die Erfahrung, die man braucht, um dann dahin zu kommen, wo man hin soll. Auch wenn es bedeutet, dass man nochmal einen riesengroßen Turn um die Erde macht.
Es ist so. Es ist
um
so.
Dann eigentlich nach Hamburg zu kommen, was für alle so, ja, gut. Es war auch niemand krass überrascht, meintest du auch aus deinem Umfeld, ne, dass du jetzt wieder zurück bist.
Also eine Freundin hat mir ein paar Tassen in der Hand gedrückt, die ich damals gegeben hatte und eigentlich geschenkt hat. Und sie meinte so, Birte, ich wusste, du kommst wieder. Die standen einfach hier, die standen hier für dich, so, ich wusste, du kommst wieder. Ich
das
so,
ist tatsächlich witzig.
Nein.
Ich habe doch alles gekauft. Ich habe mein Auto gegeben.
So, wie, du wusstest, ich komme wieder.
So, alle, für alle war es irgendwie ein bisschen klar.
Ja, du warst ja auch einfach nur so, ja.
Wann?
Ja. Aber es war schon auch ein krasser Prozess, weil ich habe ja gemerkt, irgendwie die ganze Zeit, irgendwas fühlt sich für mich nicht stimmig an. Und für mich war ja so, zurück nach Deutschland kommen und zuzugeben, dass Online-Business nicht meins ist, war ja so wirklich, war ganz schlimm für mich immer diese Vorstellung. Und ich wollte halt nicht scheitern, so, ich wollte nicht scheitern an diesem Nomadenleben, ich wollte nicht scheitern mit meinem Online-Business und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, so, es ist eine Lonely Wolf Nummer und ich war ja mein Leben lang immer so super independent und merke, ja, ich kann alles alleine, aber ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, alles alleine zu rocken. Das war so ein ganz, ganz großes Learning für mich, nochmal so allein unterwegs zu sein. Also ich meine, ich finde ja überall Leute immer, aber das ist, es ist nicht das Gleiche. Und das andere war einfach wirklich, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht so richtig happy. Es fühlt sich nicht erfüllt an. Und ja, dann auch so eine Zeit hatte, wo ich dachte, scheiße, kommen jetzt meine Depressionen wieder. Ich habe irgendwie gemerkt, ich war so ein bisschen antriebsloser als sonst. Und was mich ja wirklich aufgebrochen hat, waren die ganzen Breathwork-Sessions dann während meiner Ausbildung in Mexiko, weil wir ja selber so viele gemacht haben. Und danach ist es irgendwie so aufgebrochen und ich habe echt gemerkt, so, nee, so will ich eigentlich nicht weitermachen. Ich weiß noch, dass ich in Mexiko angekommen bin und meinte so, ja, nee, also ich gehe nicht nach Deutschland.
Ach echt? In Mexiko noch?
Ja, ey, das war
aber
so.
Aber es war doch am Ende von Peru schon klar.
Ja, komm, aber da habe ich noch gedacht, vielleicht wandere ich jetzt in die USA oder so.
Du bist aber auch so lustig. Das ist wirklich, also das ist, also ich muss sagen, es ist, ich weiß, dass es für dich richtig anstrengend ist und wie gesagt, also meinen größten Respekt, weil du auch wirklich, ja, da einfach irgendwie viel, ich will nicht sagen Scheiße, aber so auch irgendwie mit allem Möglichen, was das Reisen ja mit sich gebracht hat und wirklich viel Chaos und Herausforderung. Aber es ist auch teilweise richtig witzig, so dich zu beobachten, wie du dann wirklich der Überzeugung bist. So, du, ja, wanderst jetzt in die USA aus oder?
Ich habe schon geguckt, wo in Kalifornien eine gute Hippie-Community ist, finde ich.
Um dann einfach wieder zurück ins, nicht zurück, aber um dann ins gute alte Hamburg zu kommen.
Aber es war ja dann tatsächlich, es gab ja wirklich einen Moment, wo ich lag weinend im Bett und habe so richtig aufgegeben.
War das in Mexiko? Nee, das war noch in Peru, ne?
Nee, das war nach Mexiko.
Nach Mexiko?
Nein, das war nach Mexiko. Ich lag weinend im Bett, in Österreich war ich da. Und ich hatte eine Freundin besucht und wir hatten eine wirklich total schöne Zeit und abends lag ich dann da und habe aber geweint und habe gemerkt, so irgendwie habe ich mir das alles hier anders vorgestellt, so vom Gesamtbild her und habe dann wirklich gesagt, nee, ich lasse jetzt los und es war wie so ein Erleichterungsmoment dann, wie so, ah ja, okay. Und dann ist ja eins nach dem anderen. Also dann ging es ja wirklich relativ schnell, dass eine andere, also dass eine Idee auf dem Tisch war. No Spoiler hier an diesem Punkt noch nicht.
Nee, es wird jetzt, würdet halt jetzt mal nicht.
Ich teile jetzt wirklich noch gar nichts.
Es gibt einfach wirklich eine Idee, die ist noch in, würde ich auch sagen, in Babyschuhen.
Ne? Ja.
Und da möchte, so, da wird jetzt auch erstmal nicht.
Nee, da wird hier gar nichts geteilt, Leute. Also da könnt ihr schön, da könnt ihr euch drauf freuen, aber hier wird jetzt gar nichts geteilt.
Wird halt, teilt, sieht halt wirklich sehr viel und auch, ja.
Auch aber alles, das nicht.
Das jetzt mal, da wird jetzt mal nochmal drüber nachgedacht. Und dann nächste Woche ich teile. Lass uns eine Folge
morgen
dazu machen.
Ja, genau. Story.
Das ist das große Projekt.
Wir nennen die Folge dann Die Wahrheit 2. Oh, sorry. Nee, das warst du. Anyways. Ja, wir mussten ein bisschen lachen über die Folge, die zweite Folge, die wir...
Die dritte.
Ja. Die dritte, die wir genannt haben, die war halt und dann eigentlich gar nicht so krasse Sachen geteilt haben.
Ja, da ist mir aufgefallen, genau. Es gibt eine, die dritte Folge heißt Die Wahrheit und die Wahrheit bestand dann darin, dass wir erzählt haben, dass wir eine Folge aufgenommen haben und sie gelöscht haben, weil du einfach nur gesagt hast, dir geht's gut, aber dabei ging es dir nicht gut. Das war die große Wahrheit.
Weil ich gelogen habe.
Genau. Sie hat gelogen, sie hat gesagt, dir geht's gut, dabei ging es dir nicht gut. Was ja auch in einem Podcast okay gewesen wäre, wenn man sich jetzt so die letzten Folgen, ich meine, gerade du hast ja auch, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, aber die Folge zu den sexuellen Übergriffen, also so, das, die hätte man die Wahrheit nennen können.
Aber in Folge 3, da habe ich kurz gelogen.
Ja.
Bei der ersten Aufnahme.
Mittlerweile haben wir, glaube ich, 5 Folgen aufgenommen und nicht veröffentlicht.
Ja, haben wir ein paar Mal gemacht.
Weil wir natürlich auch geilen Content für euch raushauen wollen. Tatsächlich auch mit einer Person, mit der wir ein Interview hatten, da haben wir uns auch dagegen entschieden.
Das haben wir nicht veröffentlicht.
Das sind einfach auch, also ihr merkt, hier im Hintergrund passieren viele Prozesse und es geht ja auch nicht immer darum, euch in alles mitzunehmen, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Aber es ist schon witzig, dass wir, dass das für uns so ein Riesenthema war, in Folge 2, dass wir eine Folge nicht veröffentlichen und Birte gelogen hat. Oh, ihr geht's doch nicht gut. Birte, also in Folge 3, die Wahrheit ist, Birte ging's doch nicht gut. Sie hat gesagt, ihr ging's gut und es war einfach nicht ehrlich.
Aber ich habe wirklich eine Maske aufgesetzt in der ersten Aufnahme, das muss ich einfach mal sagen.
Ja,
es war jetzt keine große, krass, also kein Skandal.
Ja, der Skandal nennen
wir. Wie nennen wir diese Folge, die Wahrheit 2 oder der die Skandal? Wahrheit 2.
Der Skandal. Ich glaube ja auch... darf ich sagen, in welchem Viertel du in Hamburg wohnst?
Aktuell, ja klar.
Nee, aber dann jetzt, ab Juni?
Also, ja, klar.
Weil Birte zieht ins Schanzenviertel und für alle, die das nicht kennen, das ist schon noch einfach ein trubeliges Viertel. Da gibt es viele Restaurants, viele Cafés, viele Bars und ich bin der Meinung, es wird irgendwann eine Folge geben, das Geständnis, wo Birte dann mal doch wieder Alkohol getrunken hat.
Ich habe gestern schon zu einer Freundin gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass meine Aperoli-Persönlichkeit wieder rauskommt. Ey. Da müsste ich im Podcast ein richtig großes Geständnis machen.
Ja, das wird tatsächlich ein Geständnis, weil wir haben eine Folge, die Wahrheit, nee, wie, irgendwas mit Alkohol?
Ja, pass auf, wir können ja mal eine Wette machen. Also für jeden, der jetzt in den nächsten 2 Wochen in der Story bei Instagram unseren Podcast teilt, wir schreiben das auf, der kriegt einen ausgegeben, wenn ich wirklich mal ein Trinken gehen sollte.
Ihr könnt euch darauf verlassen, das passiert in nächsten Wochen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass du jetzt...
Ja. Ja, also wenn ihr bei dem Gewinnspiel, bei der Wette mitmachen wollt, dann einfach den Podcast in der Story teilen und schreiben, wie geil der natürlich ist. Und ich weiß noch nicht, was ihr ausgegeben bekommt, aber es gibt eine kleine Surprise dann.
Sehr gut.
Falls das eintreten sollte, dass meine Aperoli-Persönlichkeit doch nochmal rauskommt, nachdem ich sehr gehatet habe. Ich finde es auch nach wie vor keine gute Sache.
Alkohol?
Aber ja. Ist halt ein, also, anyways. Gibt es eine ganze Folge zu?
Es gibt tatsächlich eine ganze Alkoholfolge. Ja. Ja, also, ich glaube, es ist ja meistens so, das Eck kenne ich ja auch von mir und ja gut, bei dir ist es, glaube ich, noch ein bisschen offensichtlicher, dass man erstmal so so krass an Dingen festhält. Ich muss jetzt jeden Tag irgendwas tun oder meditieren oder es gibt nur noch den einen Weg. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und irgendwann wird man so ein bisschen lockerer in der, also in der Meinung oder in der Herangehensweise.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich nie wieder in meinem Leben irgendwie Alkohol trinke. Also mal so einen Schluck Rotwein oder so trinke ich ja schon auch gerne.
Aber es würde ja schon zählen.
Es würde schon zählen. Ja, es würde schon zählen.
Ja. Das Geständnis wird kommen. Ich glaube mal, dass du irgendwo so in der auf der Schanze, sagt man, glaube ich, versackst.
Ja.
Und dann.
Sarahs Prophezeiung. Wir haben hier richtig gute Titel für die Folge: Sarahs Prophezeiung. Der Skandal, die Wahrheit 2. Wir suchen eine aus für euch.
Wir suchen einfach alles.
Richtig reißerischer Titel hier. Ja, wir werden sehen. Also
ich übe tatsächlich, war die Podcast-Folge, können wir zum Abschluss noch sagen, eine Übung für mich, weil ich bin ja jetzt im Flow und plane nicht. Genau. Deshalb hat Birte eigentlich alle Themen mitgebracht und die Fragen vorbereitet.
Ich bin ja auch im Flow und habe mich in Struktur geübt und richtig random Notizen gemacht.
Ja, aber du hast Notizen gemacht.
Ja, aber die waren echt ziemlich kacke, muss ich sagen. Ich übe ja noch das mit der Struktur.
Okay. Und ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und habe nichts vorbereitet. Ich finde, es hat sehr gut geklappt.
Ja, ne?
Jetzt gehen wir noch in die Stadt.
Machen ein bisschen Flow-Tag.
Machen Flow-Tag.
Ich hatte ja heute schon so einen richtig geilen Flow-Morning, ne?
Oh. Den müssen wir jetzt noch toppen.
Also so mit Cappuccino, durchs Viertel schlendern, dabei ein Croissant essen, Schokocroissant, schönes Pain au Chocolat. Ich konnte wählen zwischen einem einem portugiesischen oder einem französischen Schokocroissant. Da habe ich gedacht, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Bien sûr, oder? Pain au Chocolat, s'il vous plaît.
Beide.
Ne? Beide. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, und wir machen jetzt auch noch Flow.
Wir flowen jetzt noch, ich flowe, dann machen wir einen Plan für morgen für Birte, was sie macht. bringen Struktur rein. Weißt du, was wir mal machen?
Nee.
Dir einen Kalender einrichten. Was auch immer das bedeutet. Entweder du kaufst dir einen Kalender, wo du reinschreibst, oder was auch immer es ist, Birte kriegt einen Kalender.
Das ist halt auch der größte Witz vom Herrn eigentlich mit mir und meinem Online-Business. Ich kann keinen Online-Kalender machen.
Ja.
Ich schreibe mir dann immer alles
Dann kriegst du den Klarheit-Kalender oder so, den hatte ich tatsächlich ein paar. Da kannst du reinschreiben.
Ist das so mit Papier noch?
Ja. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Papier und Stift. Weil ich mag das auch besser, seitdem ich jetzt in der 100% der Selbstständigkeit bin, finde ich es einfacher, das online alles zu haben. Da trage ich alles ein, aber ich fand das mit dem Klarheit-Kalender jetzt ein paar Jahre ganz cool. Können wir uns gleich mal angucken.
Ja, okay. Also in der nächsten Folge, da habe ich einen Kalender hier. Geil.
Cool.
Great.
Damit würde ich sagen, bleibt nur noch zu sagen,
dass wir eine richtig gute Folge gemacht haben.
Ja.
Wollte mal wieder hier ein bisschen Eigenlob am Ende.
Eigenlob.
Nee, also wirklich. Damit bleibt nur noch tatsächlich zu sagen, ja.
Es gibt keinen Ersatz für Glitzer. Und die Medizin liegt häufig im Gegenteil.
Duh-duh.